Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zebisch. Grüß Gott an Herrn Dr. Lehner, Superintendent der Evangelischen Kirche Oberösterreichs. Lieber Herr Dr. Lehner, wir werden in weiterer Folge in diesem Format per Du sein. Das hatten wir vorher abgesprochen. Und ich bitte dich jetzt darum, dich kurz selbst vorzustellen.
Ja, also auch ein Grüß Gott von meiner Seite. Können wir gerne machen, so wie es in Oberösterreich ja tatsächlich oft üblich ist.
Ja, gleich zum Einstieg für alle Hörerinnen und Hörer. Die Bitte, wie kann man den Titel, die Berufsbezeichnung Superintendent so erklären, dass jeder versteht?
Ja, das ist immer etwas, was für große Irritation sorgt. Im Grunde genommen ist es dasselbe wie der Bischof auf der katholischen Seite. Aber es ist, wenn Sie die wirkliche Erklärung haben wollen, die exakte lateinische Übersetzung des griechischen Wortes für Bischof. Ja. Und weil man sich im 16. Jahrhundert unterscheiden wollte und musste, hat man ihm dann nicht Bischof gesagt, sondern Superintendent.
Gut, verständlich jetzt für mich. Danke dir. Und daran anschließend, nehmen wir das Beispiel, jemanden erklären, wenn es denn ein Außerirdischer wäre. Wo liegen denn tatsächlich die Unterschiede zwischen evangelischer und katholischer Kirche? Kannst du uns das auch auf den Punkt bringen, bitte?
Also ich würde jetzt sagen, wenn es tatsächlich um einen Außerirdischen geht, da würde ich sagen, es gibt keine Unterschiede. Ja? Warum? Mhm. Weil der Außerirdische hat einen etwas größeren Abstand zu unserer Erde und es würde für ihn völlig unverständlich sein, warum evangelisch-katholisch getrennt sind, wenn man ein bisschen aus größerer Distanz drauf schaut. Ja? Die Unterschiede werden ja erst erkennbar, wenn man näher hingeht. Und da würde ich sagen, haben wir uns schon, Gott sei Dank, gedankt weiterentwickelt von einer Konfliktgeschichte zu einer Geschichte des Miteinanders, ja. Auch wenn leider immer noch bestimmte Trennungsmerkmale da sind, ja. Dass wir zumindest offiziell nicht miteinander Abendmahl feiern können, ist immer noch etwas, das trennt. Und dass, wenn es wirklich hart auf hart kommt, sozusagen, die katholische Dogmatik es noch nicht geschafft hat, die evangelische Kirche als Kirche anzuerkennen. Das sind schon die Dinge, die noch wehtun, die aber tatsächlich in der Praxis vor Ort keine Rolle mehr spielen.
Keine Rolle mehr. Also ist dieser Begriff Ökumene die Zusammenarbeit, die wird gelebt im Hier und Jetzt?
Die wird absolut gelebt. Es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben früher das Format der Sommerakademie gehabt, ja. Mhm. Und das hat ein Ende gefunden nach 25 Jahren. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten in irgendeiner Form etwas weitermachen. Jetzt haben sich der Abt Bernhard von Kremsmünster, der Bischof Manfred und ich zusammengesetzt. Okay. Und gesagt, wir machen was miteinander. Wir machen jetzt eine Osterakademie. Die startet dann in 14 Tagen. Wir sind eh schon ein bisschen nervös oder 3 Wochen. Mhm. Aber wir machen etwas gemeinsam, ja, weil es uns wichtig ist. Und das tun wir eigentlich auf der ganzen Linie.
Das klingt schön. Jetzt komme ein letztes Mal, ich verspreche es dir, auf den Superintendenten zurück. Wie wird man denn, qua Geburt bist du in einer Familie, in einer evangelischen Familie aufgewachsen und hast schon mit 5 Jahren gewusst, ich will Pfarrer werden oder ich will dann gestalten in der Kirche? Was war da so dein Heureka?
Nein, überhaupt nicht. Ich komme erstens aus einer gemischt konfessionellen Ebene. Mein Papa war katholisch, Mama evangelisch. Auf dem Dorf aufgewachsen, da natürlich auch ein bisschen kirchlich sozialisiert worden. Jungschar, Kinderkreis und solche Sachen. Vor allem aber dann in der Jugend. Und da habe ich eben irgendwie 2 Welten erfahren. Einerseits in der Schule. Ich bin da in der Nähe in die Schule gegangen, Fadinger Schule, ja.
In Linz, ja.
In Linz, ja. Kein sehr guter Schüler, von daher auch vom Selbstbewusstsein nicht sehr entwickelt, sagen wir mal so.
Aha.
Und habe auf der anderen Seite in diesem kirchlichen, evangelischen Jugendkreis irgendwie eine ganz andere Welt kennengelernt. Ja, eine Welt, wo du angenommen warst, wo es einfach ein gutes Miteinander gegeben hat, wo man spannend auch über Fragen des Lebens geredet hat, wo man miteinander gesungen und gespielt hat, ja. Und das waren diese Berührungspunkte, die mir das dann ganz wichtig gemacht haben. Und dann war irgendwann der Punkt, natürlich, was willst du beruflich machen? Dann wollte ich auch gerne in diesen Bereich Jugendarbeit reingehen. Und dann hat mein damaliger Pfarrer gesagt, kannst du alles machen, aber mach ein ordentliches Studium, dann stehen dir mehr Bereiche offen. Mhm. Und das war dann der Weg eigentlich, wie ich ins Pfarramt, dann ins Predigerseminar und dann ist hierher gekommen bin.
Du hast jetzt haben wir über Jugend gesprochen, du hast ausgeführt über Jugend auch das eine oder andere von diesem angenommen fühlen. Mir hat, bevor ich jetzt heute dich treffe und erlebe, meine Frau gesagt, bitte frag ihn doch unbedingt danach, wie wird denn in heutiger Zeit Jugend angetroffen? Wie vermittelt man evangelische Werte oder Glaubenswerte? Ist es nach wie vor hauptsächlich im Gottesdienst oder macht's ja so wie unter Anführungszeichen aufsuchende Arbeit und geht's vor Ort, wo man Jugendliche trifft?
Im Grunde ist es setzt sich natürlich aus mehreren Faktoren zusammen, ja. Ich sag's einmal so, wir haben einerseits natürlich immer Kinder und Jungscharbeit und solche Sachen. Auf der anderen Seite haben wir die Konfirmation, ja. Das ist ja dieser noch traditionelle Bereich, wo man so mit 13, 14 dann eigentlich religionsmündig wird und wo man dann auch sagt, okay, das ist meins, dazu will ich mich auch bekennen. Und dort haben wir viele Anknüpfungspunkte, weil wenn Jugendliche da hineingehen und sich und diesen Kurs mitmachen, dann laden wir sie nachher auch ein zu einem Jugendkreis. Und dort sind genau diese Anknüpfungspunkte. Wir bieten einfach Beziehung an, wir bieten Beziehung untereinander an, wir bieten an, dass man reden kann miteinander, dass wir auch an Themen arbeiten, dass man miteinander tanzt, spielt, ja, auch diese Dinge macht. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben manche Bereiche, wo das dann so macht, ja, und dann haben wir auf einmal wirklich eine Gruppe von 30 Jugendlichen da. Wir haben natürlich auch Gemeinden, wo das viel schwieriger ist, wo der Weg steiniger ist, ja. Aber es ist keineswegs so, dass man jetzt pauschal sagen könnte, Jugend lässt sich nicht ansprechen. Das stimmt so nicht, ja. Natürlich heißt das nicht, das muss man auch festhalten, wenn ich 30 Jugendliche im Jugendkreis habe, ja, heißt das nicht, dass 30 Jugendliche in den Gottesdienst kommen. Ja. Ja. Also da gibt es schon gewisse, wie soll ich sagen, Spannungen dazwischen auch noch, ja.
Ist denn diese Zeit, die jetzt ein paar Jahre zurückliegt, mit dem Virus und Covid, hat es was gemacht für Evangelische generell oder für unsere Gesellschaft aus deiner Einschätzung heraus? Was sind Auswirkungen gewesen oder plötzlich vielleicht neue Herausforderungen, dass man nicht mehr in die Kirche gehen konnte, dass man Menschen so nicht gesehen hat? War da auch, konnte die Kirche Seelsorgearbeit im wahrsten Sinne des Wortes leisten, über Videobotschaften oder wenn du da ein bisschen zurückblickst und vielleicht, was hat sich bis heute verankert oder verändert?
Also das eine war, es war natürlich für uns auch eine Riesenherausforderung. Und wie auch in der Gesellschaft hat es natürlich auch bei uns in der Kirche, das darf man jetzt auch nicht idealisieren, ja. Es hat manche gegeben, die haben sich dann zurückgezogen, man hat die Gemeindearbeit heruntergefahren und das ist alles auf einem Low-Level dann gelaufen. Und es hat andere gegeben, die ganz kreativ geworden sind, ja. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur einfach im digitalen Raum, da ist es natürlich auch so gewesen, dass manche dort dann angefangen haben, Gottesdienstformate wirklich auch ganz professionell zu gestalten. Ja, die haben dann auch Reichweiten gehabt. Das ist dann international geworden. Ja. Auf der anderen Seite hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, wir machen ganz andere Dinge. Wir machen so einmal in der Woche so kleine, ich sag, Care-Pakete, ja, und die tragen wir aus, legen sie den Leuten vor die Tür, schicken Postkarten, rufen an, also diese Beziehungen sind dann auch auf diese Art und Weise gehalten worden. Aber es war natürlich unterschiedlich. Ja. Bei manchen ist das ganz toll gelaufen und bei manchen ist das auch abgebrochen.
Okay.
Und was wir natürlich schon gemerkt haben, das ist eine spannende Entwicklung gewesen. Du hast dann die Situation gehabt, zum Beispiel ein Haus, drei Generationen, die in diesem Haus wohnen. Ja. Und jetzt sage ich einmal ein bisschen schematisch, unten Die Eltern haben den Gottesdienst der Gemeinde vor Ort gestreamt. Die Kids haben irgendeinen internationalen charismatischen Gottesdienst gestreamt und die Großeltern haben in ARD oder was. Also es war dann, jeder hat so seine Nische gesucht, aber es war natürlich wenig Gemeinsames.
Mhm.
Was ein bisschen geblieben ist, ist natürlich, dass manche der älteren Generation dann schon gesagt haben oder lange gesagt haben, ich muss nicht in die Kirche gehen. Ja, ich hole mir das übers Fernsehen, über den Computer einfach rein am Sonntag, den Gottesdienst. Mhm. Das hat man schon gespürt. Das hat jetzt lange gedauert und ist nicht in allen Gemeinden wieder auf das vorherige Niveau gekommen.
Aha. Danke. Ich jetzt persönlich, Andreas Zebisch, ich verbinde als erstes Vokabel, als ersten Namen mit evangelischer Kirche Luther und kann mich selbst an manches in der Schule erinnern, an derbe Zitate Luthers oder humorvolle Dinge. Gibt's denn sowas wie evangelischen Humor vielleicht dadurch auch? Ist Platz in der Kirche heutzutage für Humor?
Ob es einen evangelischen Humor gibt, weiß ich nicht. Ja. Bei Luther, um das zu sagen, Luther war natürlich von seiner Sprache, ja, das ist natürlich auch dann seine Grenze gewesen. Ja. Die Auseinandersetzungen, in denen er drinnen war, waren heftiger Natur. Ja.
Mhm.
Und bei ihm war es schon so, er hat auf diese Dinge dann natürlich nicht mit der zarten Klinge reagiert, sondern auch wirklich mit dem, sozusagen beidhändig. Aber die Frage nach dem Humor, die ist schon berechtigt in der Kirche und es ist nett. Wir haben gestern zum Beispiel gerade, bin ich in Scherding oben gewesen in einer Gemeinde und es war eine Gemeindeversammlung und am Ende beim Abschlussgebet hat diejenige dann gesagt, danke, dass wir auch miteinander lachen können. Ja?
Mhm.
Das heißt, auch unsere Sitzungen sind jetzt nicht todernst, sondern wir können manchmal auch ironisch mit uns selber umgehen.
Ja.
Und Humor heißt ja im Grunde genommen, dass man auch ein bisschen Distanz zu sich selber hat, dass man über sich selber lachen kann. Und das gibt es tatsächlich bei uns in der Kirche.
Schön, dann bleibe ich da noch drauf, wenn es mir durch den Kopf fliegt jetzt. Gibt es denn irgendwas, worauf man als Evangelischer vielleicht bei neidisch oder eifersüchtig auf katholische Kirche oder Gottesdienste ist, wie zum Beispiel Weihrauch, weil man das auch gern hätte, gibt sowas auch? Oder? Ich weiß, ist jetzt blöd gefragt.
Also natürlich würde ich jetzt nicht neidisch sagen, ja. Aber etwas, was damit schon angesprochen ist auf einer tieferen Ebene, das Spannende ist ja, dass wir nach dieser Phase der Konfrontation, die ja sehr lange gedauert hat, ja, und wo man sich möglichst voneinander abgrenzen wollte, dann irgendwann in eine Phase reingekommen ist, wo man auch wieder mit einem gewissen Interesse aufeinander hingeschaut hat und dann voneinander gelernt hat. Ja? Und weil man gemerkt hat, okay, das, was die da machen, ist ja nicht falsch, sondern sie haben etwas weiterentwickelt oder etwas aufgenommen, was bei uns untergegangen ist. Ja? Und wenn sie schon den Weihrauch nehmen, natürlich ist das am Anfang auch durchaus aus guten Gründen abgelehnt worden, weil man gesagt hat, wir wollen diesen Pomp nicht mehr, wir wollen sozusagen zurück zu etwas Einfachem.
Mhm.
Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich, erstens einmal mag ich Weihrauch, ja, das ist, es ist nicht das Thema, aber dass ich auch sehen kann, okay, das Spannende ist ja, dass im Christentum so viele verschiedene Dinge zusammengehören. Ja? Das Christentum kann so brutal einfach und erbärmlich sein wie das Kind in dem Stall. Ja, das ist ja nicht romantisch, das ist eigentlich erbärmlich. Ja? Und gleichzeitig geht es aber eigentlich um das größte Geheimnis der Welt, das man auch dementsprechend sozusagen inszenieren kann. Ja? Wo dann auch der Weihrauch seinen Platz hat, ja? Wo das Geheimnisvolle, das Ästhetische, das Schöne seinen Platz hat. Ja? Und das Spannende ist ja, wir müssen das nicht alles gegeneinander stellen. Ich muss nicht sagen, entweder oder. Ja? Sondern es gehört beides zusammen. Und wir haben es zum Beispiel in Amerika erlebt. Wir waren auf Studienreise in New York und du hast beides. Du hast St. John the Divine, die Riesenkirche, ja, die auch etwas vermittelt von dem, womit der Glaube zu tun hat. Es geht um sozusagen den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Universums. Und dann hast du daneben auf der Straße, ich meine, das war nur ein Loch in der Straße, ein Raum, da steht ein Flipchart drinnen, ja. und das nennen sie auch Gottesdienstraum. Mhm. Ja? Mhm. Und das Spannende ist, der Bogen ist so groß, dass ich sage, das Christentum hält beides. Und von daher können wir voneinander lernen und sollten auch lernen, das nicht gegeneinander zu stellen, sondern zu sagen, okay, nur gemeinsam verwirklichen wir das, was wirklich die Fülle ausmacht. Ja? Da gehört dann die Orthodoxie genauso rein, wie auch von mir aus in einem charismatischen Bereich diese starke Betonung der Emotionalität. Mhm, ja, muss man nicht gegeneinander stellen.
Mhm. Das Gegeneinander ist jetzt ein paar Mal in deinen Ausführungen aufgetaucht. Und das ist, ich habe mich vorbereitet auf dieses Gespräch, habe manches gelesen, habe mir Stichpunkte gemacht, was interessiert mich besonders. Das Gegeneinander bringt mich so in die Richtung Konflikt. Ja? Und dann habe ich in meinem Freundeskreis noch Menschen mit jüngeren Kindern, die zur Schule gehen, am Gymnasium sind, an der Hauptschule, wie auch immer. Und immer wieder höre ich und lese ich von gesellschaftlichen Konflikten innerhalb jetzt von unserem österreichischer Gesellschaft. Ja? Kann aus deiner Sicht Kirche, in dem Fall evangelische Kirche, helfen, Jugendlichen, auch älteren Menschen helfen zu sagen, was ist ein Konflikt, wie entfeinde ich mich, unter Anführungszeichen, und wie kann ich wieder zu offenen Gesprächen kommen? Mhm. Ist das ein Thema für die Kirche oder für Predigten? Ist das
es, du ist ganz, es ist ganz einfach, natürlich auch ein Thema ja in der Kirche. Wir leben ja nicht auf einer Insel der Seligen. Konflikte spielt es ja auch innerhalb der Kirchen. Mhm. Ja, innerhalb der Gemeinden. Ja.
Ja.
Das ist ja nichts, was nur draußen in der Welt da wäre.
Ja, klar.
Also insofern betrifft uns natürlich die Frage nach Streiten, Streitkulturen auch ganz massiv. Ja. Und die Frage ist, wir haben gerade auch einer der letzten Sommerakademien war auch zu diesem Thema Konflikte. Und ist es so, dass Kirchen eher konfliktfördernd wirken oder Religion? Oder ist es so, dass Kirchen in Konflikten auch etwas Positives beitragen können. Und da haben wir schon gemerkt, ein, glaube ich, entscheidender Punkt ist, ja, gerade in den Konflikten, wo wir ja gesellschaftlich im Moment immer ganz stark polarisierend unterwegs sind. Entweder du bist meiner Meinung oder du bist dagegen. Entweder du bist gut oder du bist böse. Entweder du bist auf meiner politischen Seite oder du bist sowieso von jenseits, ja. Dass wir etwas brauchen, glaube ich, wo wir schon, und das kann ich jetzt natürlich nur aus der christlichen Sicht sagen, ich muss mal grundsätzlich davon ausgehen, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sei er mir unsympathisch, sei er verwirrter, vertritt er politische Ansichten, die wirklich diametral meinen, entgegengesetzt sind. Ja? Aber eines muss ich festhalten, er ist Gottes Geschöpf und er ist immer noch dieser Mensch, dem Gott nachgeht, ihn sucht und ihn liebt. Ja? Und das verhindert auf meiner Seite, ihn, selbst dort, wo ich ihn als einen Feind sehe, habe ich immer noch sozusagen den Auftrag, der Feind ist Liebe. Ja? Mhm. Also ich kann ihn nicht entmenschlichen, ich kann ihn nicht zu einem Objekt degradieren, ich muss ihn auf einer letzten Ebene respektieren und achten, auch in dem, wo ich sachlich gegen ihn bin.
Mhm.
Und ich glaube, wir brauchen insgesamt als Gesellschaft natürlich irgendeine solche Basis, wo man sagt, okay, das ist unhintergehbar. Weil sonst ist es wirklich so, sonst sage ich nur, mit dir will ich überhaupt nichts zu tun haben und schieb den anderen weg. Und diese Art von Gegnerschaft, das ist gefährlich.
Mhm. Okay. Jetzt habe ich gelernt und korrigiere mich, wenn es falsch ist, in Bezug auf Kirchenbeitrag dürfte, wenn ich richtig informiert bin, der Kirchenbeitrag bei Evangelischen höher sein, sogar als in der katholischen Kirche. Stimmt das?
Es kann sein, dass eine Spur höher ist. Eine
Spur höher. Und das bringt mich zu dieser Frage, ist die evangelische Kirche genauso wie die katholische Kirche mit vielen Kirchenaustritten im Moment konfrontiert? Hängt es auch mit dem Kirchenbeitrag zusammen bei Inflation, bei Lebenshaltungskosten? Oder ist es ein allgemeines Thema für beide Konfessionen in Österreich, dass es rückläufig ist?
Freilich, das ist für beide Konfessionen und wir marschieren hier fast ökumenisch im Gleichschritt inzwischen, okay. Ja. Wobei eben früher es ja so war, dass die katholischen Austritte weniger waren, weil die Kirchenbindung stärker war. Auch das hat nachgelassen. Bei uns war das immer schon, Kirchenbindung war traditionell nie so stark. Ja. Und natürlich ist es so, dass der Kirchenbeitrag oft den Ausschlag gibt dann dafür. Ja. Aber natürlich muss etwas vorausgegangen sein. Und da leben wir schlicht und einfach, und ich glaube, das muss man mal zur Kenntnis nehmen, wir leben schlicht und einfach in einer Art von Systemwandel. Ja. Wenn man sich das angeschaut hat, wie, ich sage das jetzt einmal grob, vor 200 Jahren das ausgeschaut hat, dann war man einfach in dieser Gesellschaft automatisch Teil der Kirche. Ja. Wurscht, zu welcher Kirche man gehört hat, es hat einfach dazugehört. Ja. Mhm. Was immer das innerlich für einen bedeutet hat. Ja, aber man ist offiziell halt dabei gewesen. Und diese Art von Mitgliedschaft, die ist durch soziale Selbstverständlichkeit, sozialen Druck und so weiter zustande kommt, diese Art von Mitgliedschaft gibt's nicht mehr. Ja? Mhm. Das heißt, das bröckelt. Und für uns ist ja viel mehr die Frage, das ist ja auch eine Riesenfrage innerhalb der Kirche, weil wir uns oft dann fixieren auf diese Austrittszahlen und immer sagen, wir müssen doch was tun und wir können doch die austreten und so weiter und zurückholen und so weiter. Aber die entscheidende Frage ist ja für die Kirche eine andere. Sie ist ja, wir müssen uns einmal lösen von diesem Maßstab, als wären die Zahlen, ja, als wäre die Quantität der entscheidende Maßstab, ja. Die Frage ist ja jetzt, wenn ich es jetzt einmal ganz böse sage, ja, was habe ich mit 1 Million Christen angefangen, die einen Taufschein haben, die den Kirchenbeitrag zahlen, aber sich im Grunde genommen überhaupt nicht nach dem richten, worum es geht. Mhm. Ja? Dann sind wir 1000, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die Barmherzigkeit üben, ja, lieber als die 1 Million. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Es geht letzten Endes um die Frage der Qualität, ja, und nicht mehr um die der Quantität. Und wir sind hier in einem Umbruch drinnen, der ist schmerzhaft, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass uns das nicht wehtun würde, wenn Menschen die Kirche verlassen, selbstverständlich, weil es ja auch um Menschen geht, ja. Aber im großen Zusammenhang ist es eine Umbruchbewegung, und das muss man mal sehen, die uns hoffentlich dazu führt, die richtigen Herausforderungen anzunehmen und nicht falschen nachzulaufen, ja. Nicht Ziele zu stecken, dass man sagt, na, wir müssen unbedingt wieder 1 Million Mitglieder haben, ja. Sondern es geht um was anderes.
Ja, erahne ich oder kann ich jetzt gut verstehen. Ein letzter Punkt in der Richtung, der mich interessiert, ist denn von der Qualität und von Nachwuchs bei Pfarrerinnen und Pfarrer. Gibt's da Tendenzen? Findet die evangelische Kirche ausreichend Pfarrer, Pfarrerinnen für die Tätigkeiten, die gefordert sind? Ich habe zuletzt gehört, dass immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden. Ist das so oder bin ich da oberflächlich falsch informiert?
Nein, wir haben natürlich auch hier, der ökumenische Gleichschritt ist leider an dieser Stelle auch gegeben. Wir haben sehr ähnliche Probleme. Ja, inzwischen, das war etwas, was wir bis vor 15 Jahren nicht gekannt haben, Nachwuchsprobleme. Ja. Aber tatsächlich gibt es sie inzwischen auch. Ja. Das hat auch mit dieser veränderten Situation zu tun, dass wir versuchen, zum Beispiel in Oberösterreich das völlig hintanzuhalten, diese Gemeindezusammenlegungen, weil ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja. Aber es gibt sie trotzdem, und es gibt auch das Phänomen, dass wir bei manchen Pfarrstellen sagen müssen, die Gemeinde soll es zwar noch geben, die Pfarrgemeinde, aber ihr müsst damit leben, dass wir euch keinen Pfarrer, keine Pfarrerin mehr zur Verfügung stellen können. Mhm. Ja? Und das ist natürlich schwer. Einerseits, weil es stellt uns vor Herausforderungen, glaube ich, die uns nicht schaden. Weil wir haben ja, das hängt wieder mit dieser Frage der Qualität zusammen. Wie hat eine klassische, ist jetzt sehr schwarz-weiß und sehr schematisch, eine Pfarrgemeinde ausgeschaut? Naja, der Herr Pfarrer ist da oder die Frau Pfarrer. An alles kann man an den Herrn Pfarrer oder die Frau Pfarrer delegieren, die macht schon. Und wir sind sozusagen die Kritiker, die dann im Gottesdienst sitzen und sagen, das hat uns gefallen und das hat uns nicht gefallen. Ja? Eine versorgte Gemeinde. Das wird es in Zukunft nicht mehr spielen. Aber ich sage Gott sei Dank nicht mehr spielen, weil wozu hat es geführt? Dass Gemeinden träge werden, nicht mehr selbstständig sind, alles delegieren, glauben, sie müssen ihr Christsein nicht mehr selber leben, sondern können das an irgendwen anderen abgeben.
Ja? Spannend.
Und das wird sich ändern. Ja? Mhm. Und wir werden viel mehr vor die Frage gestellt sein und auch Gemeinden sind jetzt vor die Frage gestellt, okay, selbst wenn wir keinen Pfarrer haben, wollen wir als Christen hier leben oder wollen wir das einfach aufgeben?
Mhm. Ja? Predigst du eigentlich selbst noch?
Ja, selbstverständlich.
Ja?
Also fast jeden Sonntag. Nicht jeden, aber fast.
Und ist da, gibt's da, wenn ich mich auf was vorbereite, auf so ein Gespräch, wie auch immer, wenn du dich auf eine Predigt vorbereitest, ist die mittlerweile, wie werde ich das erleben? Wie eine Vorlesung? Ist es bisweilen auch, ich war jetzt schon länger nicht mehr, ja. Ist es meinetwegen auch schon multimedial gestützt oder gibt's ein besonderes Ritual bei dir auch, wenn du predigen gehst? Was ist denn für dich? Gleich wird meine langatmige Frage zu Ende sein. Oder lass mich so fragen, was ist dann für dich Erfolgserlebnis bei einer Predigt? Merkst du, wenn dir jemand zuhört, wenn du jemanden erreichst oder im Nachhinein, nach der Predigt, wenn es Rückfragen oder Dankesworte gibt, wie gestaltest du das und wann ist die erfolgreich für dich, so eine Sonntagspredigt?
Also die Frage des Erfolges ist natürlich eine spannende Frage, denn in der Predigt geht es ja in erster Linie nicht um mich, sondern ich bin ja mit der Predigt verwiesen auf einen Inhalt, der da ist. Ja, sozusagen wir gehen ja zurück auf die Bibel, nehmen ein Stück aus dem Neuen Testament oder aus dem Alten Testament und das betrachte ich, ja, und schau, was passiert, wenn ich das jetzt nehme, diese Geschichte, und sie auf dem Hintergrund der Gegenwart anschaue, lese, welche Fragen tauchen auf, welche Überlegungen tauchen auf, welche Erkenntnisse blitzen da auf einmal auf. Ja? Das ist die Aufgabe, das, was damals gesagt wurde, hineinzustellen in die heutigen Zusammenhänge.
Mhm.
Und ja, Predigt ist ein Redegeschehen. Und meiner Meinung nach bleibt bitte ein Redegeschehen.
Mhm.
Ja, hauptsächlich. Ja. Und das ist auch gut so. Ja, weil es schon natürlich auch um ein Nachdenken geht, um ein Hören können geht. Und da sage ich jetzt einmal nur Klammerbemerkung, ich halte das auch für eine Bildungsfrage. Ja.
Mhm.
Das, wo erlebst du das noch, dass Menschen, ich sage jetzt, ich predige tatsächlich 20, 25 Minuten lang zuhören können.
Mhm.
Ja? Und wo auch, dass ein Gedanke entwickelt wird und nicht gleich, du musst das in einer halben Minute haben, sonst sind die Leute weg. Ja? Natürlich ist es aber auf der anderen Seite so, es ist keine Vorlesung, ja? Sondern es ist natürlich auch etwas, wo du als Prediger versuchen musst, einen inneren Dialog zu führen mit dir selber, wo die Leute sich dann auch einklinken können. Und wenn du ehrlich bist zu dir selber, die Fragen aufnimmst, die kommen, dann bist du relativ nahe bei den Menschen und das kannst du dann auch dialogisch machen, ja. Ohne dass du jetzt mit ihnen wirklich in ein Gespräch kommst, ja, kannst du eine Predigt so aufbauen. Und natürlich merkst du als Prediger sofort, ob die Leute dabei sind oder nicht.
Mhm.
Und natürlich ist es manchmal so, dass man dann merkt, wenn die Atmosphäre auf einmal ganz dicht wird, ja, und ganz konzentriert, ja. Dann würde ich nicht von Erfolg sprechen, aber du merkst einfach, da ist Resonanz da.
Ja.
Und sozusagen das andere würde ich sagen, man muss ja dann sehr aufpassen. Predigt ist ja auch nicht Manipulation, sondern Predigt ist Darstellung von etwas. Wir nennen es Verkündigung, ja.
Mhm.
Aber immer gepaart mit der Freiheit, sozusagen das dann zu nehmen und zu meinem eigenen zu machen. Aber nicht jemand anderen jetzt dann zu manipulieren, ihn zu überzeugen, zu überreden und so weiter. Ja.
Mhm. Mhm. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können dich ja jetzt klarerweise nicht sehen. Denen geht es jetzt anders als mir, wo ich dir gegenüber sitze und in die Augen schauen kann und du mich da erreichst. Vielleicht zum Abschluss noch unseres Gespräches. Wir nähern uns schon dem Ende unserer gemeinsamen Zeit. Jenseits von kirchlichen Aufgaben, also deinen beruflichen Aufgaben, was machst du denn in Oberösterreich, um deine Akkus aufzuladen? Gehst du Bach-Konzerte hören oder gehst spazieren oder bekommst du durch die Natur vielleicht auch wieder aufgeladenen inneren Akku für deine Tätigkeiten?
Also es gibt natürlich verschiedene Elemente, die zusammenkommen. Aber das Spannende ist, wenn ich über diese Frage nachdenke, dass einer der Akkus letzten Endes mit dem Beruf selbst zu tun hat.
Mhm, ja? Schön.
Also wenn ich das machen kann, was ich gerne mache, ja, eine Predigt vorbereiten, einen Vortrag vorbereiten. Wir haben zum Beispiel ein Schulungsprogramm, unsere theologischen Grundkurse, wo wir 5 Samstage lang wirklich inhaltlich mit Leuten arbeiten und die ganz toll angenommen werden, ja. Dann sind das Dinge, die mir auch irrsinnig viel geben. Ja, wenn du dich in ein Thema hineinarbeiten kannst, wenn du nicht immer unter dem totalen Druck, sondern auch mit mehr Zeit arbeiten kannst. Das ist das eine, wo sich etwas, ja, wo sich sozusagen, das ist fast so wie diese Selbstaufladung, ja. Aber natürlich, irgendwann ist auch einmal Schluss und irgendwann brauchst du auch eine Pause. Und ich sage jetzt zum Beispiel, was ich wirklich dann oft auch am Abend mache, dann zünde ich mir manchmal auch eine Zigarre an und lese einen Krimi. Oder manchmal natürlich auch merke ich sozusagen, was regeneriert und was Kraft gibt, ist dann wirklich in die Stille, ins Gebet zu gehen. Ja? Weil das dann auf einmal wirklich alles wieder relativiert, ja. Alle die Mühsal, die Konflikte, die ja auch da sind, der Druck, wenn du dann wirklich, ja, ich sag's ganz einfach, vor Gott stehst und das alles aussprechen kannst und durchatmest und von dort her neue Kraft kriegst. Und natürlich ist es auch so, dass ich Natur liebe. Wir kommen nicht so oft dazu, dadurch, dass ich durch die Dialyse ein bisschen angehängt bin, aber wenn es manchmal gelingt, zum Beispiel, was ich unglaublich schätze und was mich ganz stark runterbringt, wenn man es einmal schafft, sozusagen ein bisschen der Dämmerung zu lauschen. Ja, wir haben einen wunderschönen Garten in der Supernatur und auch dort, wo wir jetzt hinziehen, gibt es diesen Garteneffekt. Und wenn du dann einmal schaust, wenn der Tag so langsam verklingt und du jetzt einmal nichts tust und nur dort sitzt da draußen und dann merkst, es wird langsam dunkler, es wird auch ein bisschen leiser, du hörst die Vögel. Das ist etwas, was unglaublich runterbringt auch, ja. Und wo du auf einmal so tief durchatmest, ja. Also viele verschiedene Dinge.
Danke. Ich finde aus meinem persönlichen Empfinden jetzt, das ist auch ein schöner Schuss. Das klingt so friedlich, was du jetzt beschrieben hast. Und ich danke dir für das Gespräch und für deinen Besuch.
Gerne.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.